EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge der EHI Insights, Wissen aus der Handelswelt. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir feiern tatsächlich unsere 200. Podcast-Folge. Irgendwie kaum zu glauben, dass es schon 200 sind. Ja, und dafür haben wir uns ein Thema ausgesucht, das für den Handel alles andere als nach Party klingt und trotzdem enorm relevant ist, nämlich das Thema Inventurdifferenzen. Was verschwindet im Bestand? Was davon ist Diebstahl? Was sind Fehler oder auch andere Ursachen? Und warum zeigen offizielle Kriminalstatistiken oft nur einen Teil der Realität? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Frank Horst. Er ist der Studienautor und Leiter des Forschungsbereichs Inventurdifferenzen und Sicherheit, weswegen er sich seit vielen, vielen Jahren mit Inventurdifferenzen, Ladendiebstahl und Sicherheit im Handel beschäftigt. Mein Name ist Clarissa Vorreier und los geht's! Hallo Frank, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute unsere 200. Podcast-Folge aufnehmen können. Das ist jetzt auch eine kleine Überraschung für dich.
Ja, hallo Clarissa. Ja, ich freue mich natürlich, dass ich dabei sein darf bei der Jubiläumsveranstaltung sozusagen.
Ja, genau. Kleiner Grund zu feiern heute. Und ja, wie immer starten wir ein bisschen spielerisch in die Folge rein. Und zwar mit unserer Kategorie Fact or Fiction. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer, die kennen das schon. Ich nenne dir gleich im Anschluss 3 Aussagen rund um das Thema Inventurdifferenzen und Sicherheit. Und du denkst dann laut drüber nach, wieso das Fact sein könnte oder Fiction und warum du ja der Meinung bist, dass das so ist. Bist du bereit?
Ja, auf jeden Fall.
Fact or Fiction? Gut, dann starten wir mit der ersten Behauptung. In Großbritannien wurden Mitarbeitende im Handel teilweise mit Bodycams ausgestattet, um Ladendiebstahl, Bedrohungen und Übergriffe besser zu dokumentieren.
Das ist Fakt. In Großbritannien hat man nicht so einen engen Datenschutz wie in Deutschland und da ist es viel einfacher und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das stimmt.
Das ist korrekt. die Übergriffe im Handel sind da halt nochmal ein bisschen brenzlicher und die Mitarbeitenden wurden tatsächlich damit ausgestattet. Meinst du, dass das hier in Deutschland, ja wahrscheinlich mit weniger Datenschutz, würde man es wahrscheinlich auch tun, oder?
Nun, es gibt erste Versuche in Deutschland, wo man das tatsächlich testet. Und ich kenne viele Unternehmen oder mehrere Unternehmen, die auch daran interessiert sind, vor allem aus Schutz für der eigenen Mitarbeiter oder auch Dienstleister damit auszustatten. Das muss man sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das nicht in dem Ausmaß wie in Großbritannien, weil die Probleme sind dort anders, aber in ähnlicher Form wird das sicherlich auch auf dem deutschen Markt in Zukunft möglich sein.
Okay. Dann geht's weiter mit Behauptung 2. Es gibt Einkaufswagen, deren Räder automatisch blockieren können, wenn sie den erlaubten Bereich verlassen.
Ja, die gibt es ja schon seit 20 Jahren und länger. Da geht es eigentlich um den Diebstahl von Betriebsmitteln. Wir stellen jedes Jahr fest, dass ungefähr 1-2% aller Einkaufswagen abhanden kommen, die dann häufig missbraucht werden, entweder zu Transportzwecken oder zu Lagerzwecken bis hin zum Grillrost. Also auch das gibt es. Aber die meisten, die bleiben dann irgendwo in der Landschaft stehen und werden dann von den Kommunen entsorgt.
Ja, ich finde das immer so spannend, dass so viele Einkaufswagen verschwinden, dass das wirklich so ein Ding ist. Du sagst gerade 1-2%. Wie viele gibt es ungefähr? Weißt du das im Kopf?
Es gibt ungefähr 5,5 Millionen Einkaufswagen und das sind etwa 100.000, die jedes Jahr abhanden kommen.
Okay. In Deutschland? Oder?
In Deutschland, ja. Okay. Werden auch gerne von Pfandsammlern benutzt. Gerade bei Fußballspielen, da
das
haben
stimmt, ja.
Einige Betriebe Probleme damit.
Ja, jetzt ist die Hochzeit wieder. Die Einkaufswagen kommen richtig in Betrieb. Dann kommen wir zur dritten Behauptung. In einem Supermarkt in Südkorea bekam man nach 10 fehlerfreien Self-Checkout-Einkäufen automatisch einen kleinen Ehrlichkeitsrabatt.
Das weiß ich nicht, aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man die Kunden über dieses Belohnungssystem versucht, noch mehr an das System zu binden.
Wäre auf jeden Fall ein ganz süßer Einfall, einmal so zu denken, nicht zu bestrafen, sondern einfach zu belohnen. Es ist bisher Fiction, aber wäre mal irgendwie ein Gedanke wert, ne? Eine Überlegung.
Auf jeden Fall.
Kurze Unterbrechung für unseren Supporter Diebold Nixdorf. Wie bleibt der Handel zukunftsfähig? Diebold Nixdorf optimiert den Checkout-Prozess mit KI-gestützten Technologien und modernen Store-Prozessen für schnellere Abläufe, weniger Schwund und zufriedenere Kunden. Und nun zurück zur Folge. Ja, dann kommen wir doch jetzt zu deiner Studie. Inventurdifferenzen 2026. Wer ist deine Stichprobe, Frank, und welchen Teil des Handels hast du da betrachtet?
Ja, wir haben auch dieses Jahr wieder über 100 Unternehmen, die sich daran beteiligt haben. Das sind überwiegend großflächige Betriebe mit einer Durchschnittsfläche von fast 1400 Quadratmetern. Da verbirgen sich über 20.000 Geschäfte dahinter und das ist schon sehr repräsentativ. Wir haben traditionell eigentlich eine große Beteiligung aus dem Lebensmittelhandel und aus dem Textilhandel. Andere Branchen sind nicht so stark vertreten. Und aus diesen Daten, die etwa, ja, kann man sagen, 116 Milliarden Umsatz haben, das beträgt fast 20% des Gesamtumsatzes, machen wir eben diese Hochrechnung für den gesamten stationären Einzelhandel in Deutschland. Also der stationäre Einzelhandel hat ungefähr 310.000 Geschäfte und hat einen Gesamtumsatz von 505 Milliarden Euro gehabt im letzten Jahr.
Ja, damit nochmal klar wird, was genau unter Inventurdifferenzen verstanden wird, weil es ja nicht so eindeutig definiert ist in der Allgemeinheit. Vielleicht kannst du kurz erklären, was in der Studie darunter fällt und warum die Erfassung methodisch anspruchsvoll ist.
Ja, einfache Frage, aber schwierige Antwort. Also Inventurdifferenzen ist ja ganz klar, das ist die Differenz bei der Jahresinventur zwischen dem Sollbestand und dem Istbestand. Der Istbestand ist relativ klar bei jedem Unternehmen, egal welches Inventurverfahren ich anwende. Aber die Problematik ist halt der Sollbestand, wie die Unternehmen sich da verhalten, was fortgeschrieben wird, wie fortgeschrieben wird, ob unterjährige Bestandskorrekturen mit berücksichtigt werden oder nicht, wie verhält es sich mit Preisabschriften. Da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Dingen, die da mit abgebildet werden müssen. Nehmen wir mal den Lebensmittelhandel. Ja, Obst und Gemüse wird häufig noch mit Schwundvorgaben gearbeitet. Oder immer, wenn ich Warenveredelung habe, dann ist das ganz schwierig, da einen vernünftigen Sollbestand vorzuschreiben. Oder nehmen wir den Einzelflaschenverkauf. Normalerweise nimmt man im Sollbestand den Kastenpreis. Und über den Einzelflaschenverkauf, die in der Regel höherpreisiger sind, schönt man im Grunde seine Inventurdifferenz. Und das kann schon mal 0,1 bis 0,3% ausmachen. Und so gibt es eigentlich in jeder Branche gewisse Besonderheiten, die den Vergleich sehr erschweren. Wir nehmen seit einigen Jahren den Nettoeinkaufspreis in Relation zum Nettoumsatz, weil das letztendlich der bilanzielle Schaden für die Händler ist. Und das hat auch den Vorteil, wenn man Unternehmen miteinander vergleicht, dass man gewisse Bewertungsfehler schon außen vor hat. Also wenn man zum Beispiel zu Verkaufspreisen das Ganze aufnimmt, dann ist die Spanne sehr stark hat einen sehr starken Einfluss auf die Höhe des Inventurergebnisses. Und deswegen, ich sage immer, also wir versuchen ja immer einen Zweijahresvergleich zu machen aufgrund gleicher Basis. Dann haben wir einen ganz klaren Trend. Wenn ich jedes Jahr habe ich natürlich eine etwas andere Stichprobe, würde ich nur die Stichproben miteinander vergleichen, dann wird das halt schwieriger, weil dann hängt es sehr stark davon ab, welche Branchen da die Schwerpunkte bilden. Aber so können wir zumindest sagen, wie die Entwicklung insgesamt war. Und es ist auch so, dass man nicht unbedingt sagen kann, ein kleiner Wert, wenn jemand sagt, ich habe 0,5% Inventurdifferenzen, das ist ein sehr gutes Ergebnis und ein anderer hat möglicherweise 1,3. Das wird auch häufig von den Unternehmen in anderer Relation dargestellt. Also wie gesagt, wir machen es Einkaufspreise in Relation vom Nettoumsatz. Man kann aber auch Verkaufspreise nehmen in Relation zum Bruttoumsatz oder andere Varianten. Es gibt sogar Unternehmen, die nehmen den Fehlbestand zur Inventur in Relation zum aktuellen Warenbestand. Und dann kommen wir eben Werte rein, die durchaus mal 8, 9, 10% betragen können. Also man muss immer genau darauf achten, was die Unternehmen wie die Unternehmen das für sich bewerten und wie man das vergleichen kann.
Ja, super. Dann lass uns mit dieser Einordnung einmal auf die zentralen Ergebnisse der Studie schauen. Ja, wenn wir das tun, was ist aus deiner Sicht die wichtigste Entwicklung deiner Studie?
Nun ja, also wir sehen, dass die Inventurdifferenzen weiter gestiegen sind. Also wir haben einen Umsatzplus von 2%. Die Inventurdifferenzen sind um 3,2% gestiegen und der darin enthaltene Ladendiebstahl sogar um 3,4%. Das ist insofern eine positive Aussage, obwohl die Werte schlechter geworden sind. Aber der Diebstahl insgesamt ist nicht mehr so stark ansteigend, wie wir das in den letzten Jahren hatten. Also wenn wir jetzt von etwa 3,5% Zunahme sprechen, dann waren das im letzten Jahr noch 5% und davor das Jahr hatten wir eben fast 15%. Da sind wir eigentlich froh, dass das etwas abflacht.
Und was sagt diese Entwicklung über die Belastung für den stationären Handel aus?
Naja, das ist ja eigentlich schon immer so, dass wenn man es jetzt in Verkaufspreisen rechnet, dass etwa 1% des Umsatzes als Inventurdifferenzen ausgewiesen werden. In den letzten Jahren waren wir immer knapp drunter. Jetzt sind wir erstmalig, also auch in der Breite, knapp über 1%. Und das spürt der Handel schon.
Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wenn man an Inventurdifferenzen denkt, so in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung, denkt man ja auch an Diebstahl und dann direkt an polizeiliche Kriminalstatistiken. Warum reicht diese Statistik aus deiner Sicht nicht aus, um die Lage im Handel realistisch darzustellen?
Ja, wir haben also jedes Jahr rund 400.000 angezeigte Ladendiebe, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben weit über 20 Millionen Taten, die überhaupt nicht erkannt werden und auch nicht in der Statistik auftreten. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr 5% weniger Anzeigen gehabt, aber wir haben in unserer Studie relativ sicher nachweisen können, dass die Diebstähle angestiegen sind. Das hat unterschiedliche Ursachen. Also man muss ja sehen, dass viele Händler gar nicht mehr anzeigen, weil einfach die Strafverfolgung nicht so ist, wie man sich das wünscht. Der Aufwand dazu lohnt sich in vielerlei Augen nicht mehr. Dann muss man auch wissen, dass ein Großteil der Anzeigen durch Ladendetektive geschrieben wird. Und hier ist es halt so, wenn große Unternehmen da Kosten einsparen und weniger Stunden vergeben, dann sinkt auch automatisch die Zahl der Anzeigen. Also das ist ein ganz schwieriges Thema. Insofern traue ich unseren Zahlen da etwas mehr.
Wie ist denn das? Also wenn jetzt da wirklich jemand beim Ladendiebstahl erwischt wird, kann man das unter den Filialen dann eigentlich weitergeben? Also, dass die Person dann kenntlich gemacht wird oder ist das nur ein Name, der weitergegeben wird? Ich finde es irgendwie schwierig. Also man wird ja mit Sicherheit auch zum Doppeltäter oder man ist kein Einzeltäter wahrscheinlich.
Naja, Datenschutz, das muss immer ein berechtigtes Interesse sein. Und normalerweise darf man nur diese Daten des Täters in der Filiale vorhalten, wo auch die Tat ausgeführt wurde. Man bemüht sich oder man umgeht das Ganze, indem man in der Regel ein Hausverbot ausstellt für alle Filialen und dadurch ist eben das berechtigte Interesse auch der Zentrale da, sodass man dann unternehmensseitig auch diese Daten sozusagen in der Zentrale speichern kann und gegebenenfalls auch anderen Filialen zur Verfügung stellen kann, beziehungsweise dass man einen Zentralabgleich dann machen kann. Dann ist das datenschutzrechtlich einwandfrei, aber in der Regel ist es so, dass man eben diese Daten nur vor Ort festhalten darf.
Ja, und du sagst jetzt, da gibt es eine sehr hohe Dunkelziffer. Womit hängt das zusammen, dass die Fälle gar nicht entdeckt werden? Eher Personalmangel oder gehen die einfach nur sehr gewiegt vor? Woran liegt das?
Also bei aller Technik, die wir heute zur Verfügung haben, seien es Warensicherungssysteme, seien es Kamerasysteme, wenn hier ein Alarm generiert wird, dass ein Diebstahl ausgeführt wurde, dann muss letztendlich immer Personal da sein, um den Täter anzusprechen. Und wenn wir uns mal die gesamte Entwicklung angucken, wir haben in den letzten 20 Jahren enorm verlängerte Ladenöffnungszeiten bei deutlich weniger Personalbesetzung. Und es ist einfach schlicht unmöglich, diese Diebstähle überhaupt zu erkennen. Und dadurch werden halt auch immer weniger angezeigt.
Ja, also weniger Diebstahl bedeutet dann, oder weniger Anzeigen bedeuten nicht automatisch weniger Diebstahl, sondern manchmal dann auch einfach weniger Entdeckung. Weniger Personal oder weniger Anzeigenbereitschaft.
Genau, ne? So ist es.
Okay. Ja, ein Thema, das viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich direkt spannend finden wird, ist Self-Checkout, weil wir es alle selber nutzen oder viele von uns. Wird dort tatsächlich mehr geklaut?
Also die Verluste sind in der Regel höher. Mhm. Es ist ganz schwer, das abzuschätzen. In der Regel sagen wir immer 20-30% mehr im Vergleich zur bedienten Kasse. Jetzt muss man aber mal sehen, die Konzepte sind ganz unterschiedlich. Wenn ich eine geschlossene Self-Checkout-Zone habe mit einem Exit-Gates, mit ständiger Personalbesetzung, dann ist es in der Regel kaum höher. Es gibt ja auch noch andere technische Lösungen, dass ich eben Kamerasysteme da drauf habe. Das hilft schon sehr stark. Aber wenn ich dann einfache Lösungen habe, wo ich dann keinen Mitarbeiter da stehen habe, dann können die Werte auch schon mal deutlich höher ausfallen. Insgesamt ist es aber so, wir haben zurzeit etwa 3,5% aller Geschäfte in Deutschland, die überhaupt ein Self-Check-Angebot haben. Und ich sag mal, selbst wenn in diesen Geschäften doppelt so viel geklaut würde als in Geschäften ohne Self-Checkout, dann würde das trotzdem noch nicht diese starke Entwicklung im Bereich des Ladendiebstahls erklären, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Also da sind andere Faktoren wesentlicher. In erster Linie sind es dann die gewerblich ausgeführten, organisierten Ladendiebstähle als Einzeltäter oder vor allem auch in Form von Bandendiebstähle. Und der zweite Grund, das hängt sicherlich auch in gewisser Weise mit der Inflation und der Preissteigerung zusammen. Wir sehen einfach, dass auch der Diebstahl von breiteren Bevölkerungsgruppen ausgeführt wird in den letzten Jahren. Das sind so die beiden Haupttreiber, warum der Ladendiebstahl gestiegen ist. Self-Checkout ist sicherlich für das ein oder andere Unternehmen, das es anbietet, ein Problem. Aber da arbeiten die Unternehmen eben an Lösungen. Ja, im Moment wird sehr viel mit KI und Kamerasystemen experimentiert, muss man sagen. Es gibt also relativ wenige Unternehmen, die das schon kontinuierlich im Einsatz haben. Aber das wird die Zukunft sein. Und ich glaube, in 5 Jahren werden wir am Self-Checkout auch keine großen Probleme haben. Hinzu kommt, dass nicht alles Diebstähle sind am Self-Checkout. Es gibt auch sehr viele Fehler, die seitens der Kunden passieren, dass man was nicht registriert hat, dass man falschen Artikel registriert hat. Mhm. Da kann man nicht immer direkt Diebstahl unterstellen, sondern das passiert schon mal unbewusst. Natürlich verleitet es dazu, auch mal dann Manipulationen auszuführen, wenn man irgendwann mal festgestellt hat, dass es ja nicht erkannt wird, wenn man Fehler macht.
Ja, das kann mit Sicherheit den einen oder anderen verführen, aber da hilft ja auf jeden Fall dann auch die KI. Ne? Also das jetzt in Zukunft zu erkennen, die Produkte. Oft ist es ja vielleicht auch so ein Ding, dass man Bananen nicht findet, die man gerade irgendwie einscannen möchte oder so und dann vielleicht eher darüber hinweggeht. Und wenn die KI wirklich schon sieht, das Produkt ist es und man muss es jetzt nicht noch extra suchen.
Ja, also die KI hat da sicherlich gute Potenziale und ist da sehr hilfreich. Aber wir müssen auch sehen, zum Beispiel im Obst- und Gemüsebereich kann ja auch normalerweise, wenn ich eine Verwiegung im Obst- und Gemüsebereich habe, passieren ja auch Manipulationen, dass ich dann die Bio-Banane eben als normale Banane registriere oder bei anderen Produkten, Tomaten oder was es da alles gibt. Das passiert ja da ja auch. Das versucht der Handel natürlich auch auszuschließen, indem er die Verwiegung an die Kasse gebracht hat, überwiegend. Also ich denke, wenn da in Zukunft größere Auffälligkeiten auftreten, was den Diebstahl angeht, dann wird der Handel auch Lösungen finden, das einzudämmen.
Ja, da bin ich mir sicher. Was können Händler denn jetzt tun, um Verluste am Self-Checkout zu reduzieren, ohne dass dann dadurch das Einkaufserlebnis kaputt gemacht wird oder reduziert wird für den Kunden, die Kundin?
Naja, also was viele gemacht haben in den letzten 2-3 Jahren, ist eine Nachrüstung mit Ausgangsgates. Also es ist im Grunde ein psychologischer Faktor, aber das wirkt nachweislich, das führt zu weniger Diebstahl.
Also dass man diesen Kassenbon da abscannen muss.
Genau. Und dann ist natürlich das A und O letztendlich die Personalbesetzung am Self-Checkout. Wenn ich da eine gute Betreuung habe, dann vermeidet man auch viele Diebstähle.
Mhm. Dann lass uns doch jetzt auch noch kurz über organisierte und gewerbsmäßige Kriminalität sprechen. Du hast es gerade eben nämlich schon mal angesprochen. Es ist schließlich ein Aspekt, der Inventurdifferenzen auf jeden Fall hochtreibt. Wie unterscheidet sich organisierte Kriminalität oder Bandenkriminalität so vom klassischen Gelegenheitsdiebstahl?
Naja, das sagt das Wort ja schon. Also, ich sage mal, der Bandendiebstahl, das ist natürlich hochgradig organisiert. Wir haben ja oft auf Tätergruppen, die arbeitsteilig vorgehen. Also einer geht ins Geschäft hinein, stellt die Ware zusammen, macht sozusagen ein Warendepot. Ein anderer ist dafür zuständig, eben das Personal abzulenken oder zu sehen oder zu beobachten, ob der Haupttäter sozusagen beobachtet wird. Dann ist es oftmals eine dritte Person, die dann beauftragt ist, eben das Warendepot rauszutragen. Und manchmal hat man eben auch einen Fahrdienst. Denn diese Gruppen, die sind ja nicht nur in einem Geschäft tätig, sondern die sind 7-8 Mal an einem Tag dann in verschiedenen Geschäften unterwegs.
Mm, ja.
Das ist so das Typische.
Und da können ja dann auch echt große Mengen irgendwie abhanden kommen, weswegen es ja bestimmt besonders schädlich ist für den Handel.
Ja, das fängt immer bei mehreren 100 Euro an und geht dann in die Tausende direkt bei einem Fall. Das macht dem Handel echt zu schaffen in den letzten Jahren. Wir gehen ja davon aus, dass etwa 1/3, also 1 Milliarde allein auf das Konto dieser Tätergruppen geht mittlerweile.
Ja, ist schon echt eine starke Zahl. Welche Produkte sind denn für professionelle Tätergruppen besonders interessant? Geht wahrscheinlich nicht um die Bio-Bananen oder 2-3 Tomaten.
Ja, das kann man gar nicht so sagen. Also es sind natürlich immer Dinge, die sich leicht wiederverkaufen lassen, die eben dann auch leicht in bare Münze umsetzbar sind.
Mhm.
Es ist aber auch manchmal ganz merkwürdig. Es kann mal Zahnpasta sein, es kann Schokolade sein. Im Moment ist es sicherlich, oder in den letzten Monaten war es sicherlich auch der Kaffee aufgrund der, der hohen Preise. Der wurde sicherlich auch sehr, sehr viel von organisierten Banden dann geklaut. Man kann da eigentlich gar nicht sagen, das ist das am stärksten betroffene Produkt, was gerne geklaut wird. Also das geht, das sind in jeder Branche sind es eben andere Produkte. Generell ist es so, dass alles, was sich gut verkauft, auch gerne geklaut wird.
Also alles, was irgendwie so klein, transportierbar und gut wieder zu verkaufen ist. Hauptsache, man wird die Ware dann auch wieder los.
Genau. Unabhängig vom organisierten Diebstahl, vielleicht mal ein aktuelles Beispiel. Wir stellen in den letzten 14 Tagen, drei Wochen, stellt die Polizei ganz oft Fälle fest, wo Panini-Bilder gekauft werden. Mhm. Da ist natürlich die Motivation eine ganz andere. Aber auch das mag in den nächsten Wochen sicherlich ein Thema für die organisierte Kriminalität sein.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Die sind ja auch schön klein und lassen sich schnell weiterverkaufen. Ja, wir haben jetzt über Methodik, zentrale Entwicklung, Dunkelfeldziffer, Self-Checkout und auch organisierte Kriminalität gesprochen. In deiner Studie steckt ja noch ein bisschen mehr. Was können denn unsere Hörerinnen und Hörer darüber hinaus in der Studie erwarten, wenn sie da tiefer einsteigen möchten?
Naja, wir haben eine sehr große Branchenaufteilung. Also Händler können sich da durchaus im Rahmen eines Benchmarks vergleichen, wie sie im Verhältnis zu ihrer eigenen Branche stehen. Wir haben auch sehr, sehr viele Detaildaten. Also dieses Gesamtergebnis, das ist ja letztendlich eine Aufsummierung von verschiedenen Branchen. Wir können das zumindest stückweise weiter differenzieren. Und ich denke, da stehen oft im Detail doch ganz interessante Ansatzpunkte drin.
Ja, da bin ich mir sicher. Wer also Lust hat, tiefer in die Studie einzusteigen, schaut später gerne in die Shownotes. Dort findet ihr dann auch den Link zur Studie. Ja, und für uns wird es jetzt Zeit für einen Blick nach vorne, einen Blick in die Zukunft mit unserer Kategorie Fast Forward, der Handel in 5 Jahren.
Fast Forward, der Handel in 5 Jahren.
Frank, wenn du jetzt 5 Jahre in die Zukunft schaust, wo steht der Handel beim Thema Inventurdifferenzen, Ladendiebstahl und Sicherheit? Was meinst du, wird da das Problem, wird das eher größer, wird es kleiner oder ja, komplexer?
Also wir sind ja mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau. Insofern gehe ich davon aus, dass es nicht mehr stark ansteigen wird. Wir sehen ja auch, dass sich Technologien weiterentwickeln. Und ich persönlich habe ganz große Hoffnung in KI-Anwendungen, also was Bewegungserkennung, was Produkterkennung angeht. Und da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass der Handel das in 5 Jahren ziemlich gut im Griff hat. Und ich denke, dass dann eventuell auch die Inventurdifferenzen mal wieder runtergehen können.
Also KI, Datenanalyse, geschultes Personal werden also auf jeden Fall weiterhin eine große Rolle spielen.
Auf jeden Fall.
Ja. Und wenn du dir eine Entwicklung wünschen könntest, was müsste passieren, damit Inventurdifferenzen für Händler besser beherrscht werden können?
Ja, da wünsche ich mir eigentlich was anderes. Wir haben ein unheimlich hohes Gewaltpotenzial, was den Mitarbeitern gegenüber besteht, nicht nur von Tätern, aber auch von Tätern, vor allem in den letzten Jahren, das häufig auch zu Verletzungen geführt hat. Und da wünsche ich mir einfach, dass die Gewaltbereitschaft, die Aggression in der Bevölkerung zurückgehen würde. Das würde schon viel helfen und den Umgang auch mit Ladendieben vereinfachen.
Das ist ein schöner Wunsch so zum Schluss. Frank, ganz lieben Dank für deine Einordnung und die spannenden Einblicke in die Studie. Das war unsere 200. Folge. Freut mich sehr, dass du da gewesen bist.
Ja, sehr gern.
Danke, gerne. Danke. Und bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Den Link zur Studie findet ihr in den Shownotes. Für EHI-Mitglieder ist der Download natürlich kostenfrei. Das war's mit den EHI Insights zur Studie Inventurdifferenzen 2026. Ihr kennt das Spiel, folgt gerne dem Podcast, lasst Kommentare da, Feedback, Wünsche, all das, was euer Herz gerade loswerden möchte. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Da knüpfen wir nämlich an das heutige Thema an. Seid also gespannt, bleibt dran, schaltet wieder ein. Ciao.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.